Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 32. GetEx-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 21.05., dem Welttag der kulturellen Entwicklung. Und was das wiederum mit der heutigen Episode zu tun hat, erfahrt ihr natürlich später. Einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch einen spannenden Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich die Wirtschaftsjournalisten Benjamin Feingold und Christian Scheidt und den Vorstandsvorsitzenden des Zertifikateforums Austria, Frank Weingartz. Schön an euch alle, dass ihr heute dabei seid.
Hallo Lars.
Vielen Dank in die Runde.
Ja, danke schön. Hallo.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Dass ihr diese Episode zum Welttag der kulturellen Entwicklung hört, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, denn wir sprechen heute vor allem über die Entwicklung des Zertifikatemarkts in Österreich, das Anlegerverhalten, nur ein bisschen Regulierung versprochen, denn der Zertifikateverband feiert in diesem Jahr in Österreich sein 20-jähriges Jubiläum. Also wenn das kein Grund zum Feiern ist und das kein Grund ist, uns den Markt etwas näher anzuschauen. Aber keine Angst, darüber hinaus bekommt ihr natürlich wie immer ein Marktupdate mit Benjamin Feingold gleich und die Riskindikatoren nehme ich auch unter die Lupe und Termine haben wir auch, also nicht lang schnacken, Feuer frei, hört rein, los geht's. Christian, du bist Neuling zum ersten Mal im GetEx-Podcast, schön, dass du da bist. Über dich findet man zumindest auf LinkedIn relativ wenig Informationen. Wenn ich allerdings nach dir google, weiß ich gar nicht, nach welcher Trefferquote ich aufhören soll. Du bist sehr aktiv, Zertifikatejournal, Tradingjournal, Börsenmedien, Wikifolio-Trader, Vorsitzender der Zertifikate-Award-Jury in Österreich. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich mal ganz platt fragen, wie hast du denn deinen Weg in die Zertifikate-Blase gefunden?
Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr. Tatsächlich LinkedIn findest du von mir relativ wenig, weil ich generell auf Social Media wenig mache. Dafür bin ich, wie du schon gesagt hast, auf ganz vielen anderen Baustellen, wie ich es immer nenne, unterwegs, unter anderem Wikifolio, dann verschiedene Publikationen, die ich schreibe. Ich habe den Weg an die Börse gefunden über den Finanzjournalismus. Das war so mein Einstieg. Ich komme ganz klassisch von Börse Online, wie so viele in der Branche. Habe da zur Jahrtausendwende angefangen zu schreiben über Aktien. Das ist so meine Leidenschaft, da komme ich her. Und irgendwann, so nach ungefähr 10 Jahren, kam aber das große Thema Zertifikate plötzlich auf, weil das Schöne war ja an Zertifikaten, du warst nicht mehr nur auf steigende Kurse angewiesen, sondern du hast plötzlich Instrumente an der Hand gehabt, mit denen du auch auf abwärts gerichtete Kurse setzen konntest oder auch mal profitieren konntest, wenn es eben nur seitwärts gegangen ist. Und da war meine große Leidenschaft geweckt und ich habe dann den Weg über das Zertifikatejournal dann auch journalistisch sozusagen in diese Blase, wie du es nennst, gefunden und schreibe bis heute verschiedene Publikationen zu diesem Thema, unter anderem eben auch für Österreich, wo wir dann später drauf zu sprechen kommen, seit mittlerweile tatsächlich auch 20 Jahren. Und ja, das macht mir großen Spaß und die Storys sind jetzt letztendlich immer die gleichen und die Ableitung ist dann eine andere, entweder auf eine Aktie oder auf ein Zertifikat.
Bist du denn gebürtig auch aus der fränkischen Region oder hat es dich jetzt nur dahin verschlagen?
Hört man das? Nein.
Ich weiß es.
Ich bin tatsächlich auch hier in der Nähe geboren, 20 Kilometer von da, wo ich jetzt lebe, bin ich geboren, in Würzburg. Mhm. Kennen bestimmt viele, eine schöne kleinere Stadt in Bayern mit knapp über 100.000 Einwohnern, viele Studenten und ich fühle mich da nicht wohl in Unterfranken. Ich bin aber auch schon zumindest in Bayern ganz viel rumgekommen, habe in München studiert, in Oberbayern gelebt und so weiter, aber Unterfranken, das ist halt einfach meine Heimat und da, wo mein Herz hängt.
Das kenne ich nur zu gut. Danke dir für deinen Einblick, Christian. Frank, gleiche Frage an dich. Bei dir finde ich ein bisschen was auf LinkedIn in den sozialen Medien. In erster Linie, wenn ich mir, das Erste, was mir auffällt, 33 Jahre Hypovereinsbank, Unikredit in allen möglichen Rechtsformen und Konstellationen. Also du bist ein Urgestein der Zertifikatebranche irgendwie, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Und ich habe jetzt nicht den Arbeitgeber gewechselt, aber der Arbeitgeber hat sich gewechselt, nennen wir es mal so. Denn mit dem Start Bayerische Vereinsbank und dann die Hypo-Vereinsbank-Fusion 1998, dann die Kooperation, Übernahme damals von der Bank Austria, hatte ich damals dann den ersten Touchpoint zu Österreich und habe den auch nie losgelassen. Komme ursprünglich aus der DCM, also Debt Capital Market Seite, früher auch im Handel gewesen, habe die ersten Börsenschnipsel tatsächlich für die Commerzbank an der Düsseldorfer Börse bei einem Trainee-Programm aufgesammelt und Auch das hat mich nicht losgelassen und bin dann auch recht früh in die Zertifikatebranche und tatsächlich auch schon jetzt 20 Jahre beim Zertifikateforum Austria dabei. Und ansonsten, mein Arbeitgeber ist ja die UniCredit und wir machen das ja in Österreich ehrenamtlich im Verband und haben dort keine festen Angestellten außer unsere Assistenz. Und haben ansonsten nicht so einen großen Setup wie der deutsche Verband, aber umso wichtiger ist es, dass es den trotzdem gibt.
Dazu kommen wir gleich noch später. Du bist, wenn ich mich recht ersinne, geborener Aachener oder zumindest aus der Region. Wie hat es dich nochmal konkret nach München verschlagen?
Also ich bin mitten in Aachen geboren und da legen natürlich alle darauf Wert, die tatsächlich dann aus Aachen geboren sind. Das kannst du nicht wissen. Nein, in der Tat. Und in Aachen eine klassische Banklehre bei der damaligen Aachener Bank Volksbank, die es heute ja auch noch gibt. Und habe mich dann weiterentwickelt über die Commerzbank, habe da ein Trainee-Programm gemacht, war dort in verschiedenen Handelsabteilungen, Backoffice-Abteilungen und bin dann allerdings nach Frankfurt gekommen und hatte dort die Gelegenheit bei Mitsubishi, dem Bank of Tokyo Mitsubishi heutzutage, hier die ersten Meriten zu sammeln für Bond Trading, Government Bond Trading, und damit bin ich zur Bayerischen Vereinsbank nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und die wiederum hat irgendwann mal ihre Handelseinheiten zusammengelegt. Und so bin ich dann nach München gekommen und geblieben.
Ich kenne sie auch noch, Mainzer Landstraße.
Genau.
Ich glaube, das Gebäude gibt es gar nicht mehr. Aber ja, das ist schön. Danke dir für auch deine Einblicke. Und dann springen wir in die nächste Benchmark rein.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich sonst seit der letzten Episode sonst alles getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats Mai. Die Aktienumsätze legen endlich wieder zu. Juhu, also allein in den Aktien 14% mehr Trades und 16% mehr Umsatz. Eure Zertifikate-Trades haben im Vergleich zum April um 7% zugelegt. Und Christian Scheidt hat es eben gesagt, daran kann man eben gut sehen, dass man mit Zertifikaten eben auch verschiedene Marktrichtungen oder auch Seitwärtsmärkte spielen kann. Und gerade auch auf diesem nervösen Niveau aktuell gibt es die passenden Produkte dazu. Faktor-Optionsscheine plus 21% gegenüber dem Vormonat, Mini-Futures plus 17%, Open-End-Turbos plus 10% und Optionsscheine, bam, sogar 50% mehr gehandelt. Und im Anlageproduktbereich waren es die Discounter, die plus 22%, die gerade in diesen volatilen Phasen im mittel- und langfristigen Depots ein echtes Ass im Ärmel sind. Die Basiswerte von Zertifikaten, die am stärksten nachgefragt waren bisher im Monat Mai, war der DAX leicht rückläufig, Nasdaq plus 15%, Gold minus 14% nachgefragt, die Micron Technology plus 150%, Rheinmetall plus 60% und Nvidia plus 90% mehr Trades. Die Aktienumsätze sind fast deckungsgleich mit den Trades. Rheinmetall, Micron, Nvidia. Und dann kommt Hynix Semiconductor mit knapp 30.000 Trades im Mai. Liebe Emittenten, das wäre doch mal was. Da ist das Angebot aktuell noch dünn, habe ich angeschaut. So, Benjamin, jetzt habe ich genug geschnackt, genug über GetEx erzählt, genug über unsere Umsätze. Lass uns mal über den Markt sprechen. Zumindest war der ja unterm Strich eher lustlos im Monat Mai. Die Trading Range war aber dann doch relativ volatil, wenn ich es mir das angeschaut habe. Ja, 500 Punkte zumindest im DAX hoch runter.
Ja, in der Tat. Also wir haben uns zwar nicht so richtig vom Fleck bewegt, aber dadurch, dass es volatil hin und her ging, gab es ja doch so einiges auch, wo Anleger sich positionieren konnten. Ich sag mal, die Konstante eigentlich seit Wochen, nicht nur im Mai, ist ja der Iran-Krieg oder Konflikt, die Verhandlungen darum. Und eine richtige Lösung gibt es eigentlich nicht. Jeder erhofft sich eigentlich, dass es da mal jetzt zu einem Ergebnis kommt, aber es gibt widersprüchliche Meinungen. Die ja Konstante daraus ist, dass die großen Sorgen der Volkswirte ja durch die Sperrung der Straße von Hormuz, dass tatsächlich die Inflationsentwicklung jetzt anzieht. Wir sehen das teilweise schon an den einzelnen Zahlen, volkswirtschaftlichen Daten, die wir gesehen haben. Also ja, Inflation ist wieder zurückgekehrt. Wundert einen vielleicht auch nicht wirklich, wenn eben tatsächlich die Ölpreise so nach oben schießen aufgrund dieser Sperrung. Und wenn wir dann den Rückschluss ziehen, was machen die Notenbanken? Können die eventuell hier noch Unterstützung bieten, Rückenwind bieten? Muss man sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr eine Leitzinssenkung gibt in den USA, aber auch in Europa, ist dann doch ziemlich gering. Mhm. Ich glaube, die Unterstützung, die Faktoren, die wir brauchen für den Marktglas, müssen wir uns woanders suchen.
Ja, und
ich meine, die EZB besorgt sich ein bisschen Futter in Anführungsstrichen. Die hat jetzt einen zweitgrößten Bilanzabbau in ihrer Geschichte vollzogen. 51 Milliarden sind gestern ausgelaufen. Also in der Eurozone steigen weiter die Zinsen. Die 10-jährigen Bundesanleihen handeln auf dem 15-Jahres-Hoch, wenn ich es recht gesehen habe. Also das Rückkaufprogramm nimmt da wohl ein bisschen Druck raus. Aber ja, es Zinssenkung sehe ich ehrlicherweise auch nicht.
Ja, und die Zinsen steigen, das ist ja so ein bisschen die Gefahr des Ganzen. Und viele Anleger wundern sich ja, wieso steigt der Markt in diesem Umfeld? Und da muss man eben sagen, da hatte ich mir jetzt den Optionsmarkt, du hast jetzt für Deutschland Getex das mal vorgetragen, Lars, aber wenn man sich den US-Optionsmarkt, der ja so viel größer ist, der ja der größte Optionsmarkt der Welt ist, wenn man sich das anschaut, auch zuletzt mit drastischen Kurssteigerungen in den Halbleiterwerten, war das letztendlich, wenn du die Volumina anguckst, und du hast es ja eben auch schon für Deutschland vorgelesen, dass viele Calls gehandelt wurden, diesen sogenannten Call Squeeze, so kann man das ja auch bezeichnen, wenn Anleger viele Calls kaufen und die Market Maker, die die Calls verkaufen, müssen dann ja quasi hinterher kaufen, um sich abzusichern. Dieser Call Squeeze war eben bei den Halbleiterwerten tatsächlich enorm. Man hat es an den Umsätzen gesehen im S&P-Optionsmarkt. Also das war doch enorm, und zuletzt, und das ist vielleicht das Interessante, wo wir vielleicht auch Bewegung sehen können in der nächsten Zeit, diese Positionen sind deutlich abgebaut worden und tatsächlich Ende letzter Woche und Anfang dieser Woche, also wir sind ja noch nicht so weit in dieser Woche, aber hat man schon gesehen, dass mehr bärische Positionen aufgebaut wurden, und das könnte eben so ein Signal sein, dass dieser Hype um die Aktien aus dem Halbleiterbereich so ein bisschen abnimmt, denn wir haben ja auch eine sehr enge Marktbreite gesehen, nur diese Aktien sind besonders stark gestiegen, kaum andere Aktien, und das könnte sich jetzt so ein bisschen umdrehen. Wir könnten meines Erachtens hier auch so eine kleine Sektorrotation bekommen in andere Bereiche, die zuletzt eben eher vernachlässigt wurden.
Ja, und gerade den S&P, den du angesprochen hast, in der Geschichte erstmals mehr als 10 Millionen Calls gehandelt wurden. Also da ist der Optimismus wirklich fast grenzenlos. Muss man also schauen, wo das hinführt. Die größte Call-Position ist mit Verfall Juni, Basispreis 7.000. Also da sind wir knapp drüber. Muss man schauen, wie die zurückgezahlt werden, ob sie dann immer noch im Geld sind.
Ja, also was ich eben auch da interessant fand, vom Index jetzt mal abgesehen, ich hatte es eben gesagt, die Rotation raus aus Halbleiter bis hin rein in Softwareaktien, die zuletzt abgestürzt sind. Ich weiß, bei einem unserer letzten Podcasts, Lars, hatten wir die SAP mal beleuchtet, aber es gilt ja auch für US-Werte, die ServiceNow oder andere Salesforce, die stark abgebaut haben. Da hast du zuletzt eben Positionen gesehen, die aufgebaut wurden, Call-Positionen. Also das meinte ich so ein bisschen mit der Sektorrotation, dass wir tatsächlich raus aus Halbleiter, eher rein in vielleicht Softwareaktien. Das könnte ein Trend für die nächsten Wochen sein. Aber ich bin auch mal gespannt, wie diese hohen Positionen, ob die noch gehalten werden oder ob dort auch dann quasi ein Wechsel stattfindet.
Wie siehst du die Lage auf Öl? Also jetzt sind wir nach wie vor wieder an der 109, was Brent betrifft. Klar, natürlich ist ein Großteil oder sind alle Augen auf die Straße von Hormuz gerichtet und wie man die umgehen kann und wie auch immer. Angeblich gibt es auch schon einige Tankstellen, die leer sind. Ja, also da ist auf jeden Fall viel Fantasie drauf. Da muss man die Nachrichtenlage fast schon stündlich oder minütlich beobachten. Öl wird zumindest auf Getex im Moment größtenteils über Open-End-Knockouts gehandelt. Da ist es relativ groß, sind die Umsätze groß. Ja, wen wundert's? Da kannst du einen kurzfristigen Trend spielen. Aber langfristig würdest du dich da engagieren oder hast du da einen Horizont drauf?
Ja, also beim Öl, ich denke, da wird viel mit dem Iran-Krieg natürlich zusammenhängen. Also wenn die Kriegsrhetorik, so will ich das mal bisher ausdrücken, die Drohung, die mögliche Eskalation, wenn das kommt, könnte Öl natürlich noch weiter klettern oder auf einem hohen Niveau bleiben. Aber ich denke, so interpretiere ich zumindest auch die beiden Seiten, dass man doch an einer Lösung interessiert ist. Und das würde dann eher dazu kommen, und so sieht es ja auch der breite Markt aktuell, dass wir dann eben mittelfristig dann doch wieder korrigieren bei den Ölpreisen. Und das würde natürlich auch den Gesamtmarkt stützen, denn das hat man immer gesehen, Öl war so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, zumindest in den letzten Wochen.
Ja, bin ich deiner Meinung. So, Benjamin, dann lass uns doch noch kurz über Nvidia sprechen. Wir haben heute Dienstag, also wenn ihr den Podcast hört, dann waren Mittwochabend schon die Zahlen da. Nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich deine Einschätzung zu den Zahlen, Benjamin.
Ja, also ausgehend von heute fand ich es eben sehr, sehr interessant. Also gerade dieser Optionsmarkt in den USA in den letzten Wochen war hier doch ziemlich marktbestimmend. Nicht nur über hohe Volumina, sondern auch über die Positionierung. Und interessant gerade bei Nvidia war eben, dass wir hier überdurchschnittlich hohe Put-Positionen, also Anleger setzen möglicherweise auffallende Kurse. Und was ich eben bei Nvidia auch interessant finde, das werden wir dann natürlich am Donnerstagmorgen schon bereits gesehen haben. Die letzten drei Male, als Nvidia Zahlen berichtet hatte, ging es auch erstmal runter. Insofern passt das so ein bisschen in das Schema, was wir bisher gesehen haben. Aber ja, lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall eine interessante Beobachtung mit den Put-Voluminas. Und das letzte Mal war es ja auch so, sie haben eigentlich gut berichtet und es war immer wieder noch was im Köcher, aber trotzdem geht so langsam, hat man das Gefühl, die Fantasie raus. Wir sind gespannt. Ganz lieben Dank, Benjamin, mit dir über den Markt gesprochen zu haben.
Ich danke dir.
What a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
In der Rubrik Beauty-Tipps sprechen wir heute mit niemandem Geringeren als mit Frank Weingartz und mit Christian Scheidt. Und zwar passenderweise über die Beauty des österreichischen Zertifikatemarkts. Frank, das Zertifikateforum, ich habe es in der Einleitung gesagt, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Warum war denn ein Verband, noch ein Verband wie das ZFA damals notwendig? Kann man sagen, was war denn die ursprüngliche Mission, die dahinter stand?
Die Mission hat sich eigentlich nicht so stark verändert, denn wichtig ist, dass man gerade bei neuen Produkten, die es ja so um die 2000, 2005 ja entwickelt wurden, die Zertifikate, die strukturierten Produkte, dass man sich da Gehör verschafft und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite beim Anleger natürlich, dann auf der anderen Seite bei den Medien, bei den Journalisten, dass die dann darüber schreiben. Und was dann immer mehr wichtig geworden ist, ist natürlich dann die Regulatorik und die Aufsicht, dass man diese Produkte dann auch richtig einordnen kann.
Ja, das verstehe ich. Und wenn du die letzten, du bist jetzt seit mehr als 7 Jahren Vorstandsvorsitzender des Verbandes, wenn du jetzt auf die vergangenen 20 Jahre komplett, also auch vor deiner Amtszeit zurückblickst, weil du ja, wie du gesagt hast, immer den Bias nach Österreich hattest, was waren aus deiner Sicht denn die wichtigsten Meilensteine des österreichischen Zertifikatemarkts?
Gut, einer der wichtigen Meilensteine ist eher ein schleichender Meilenstein, denn dass der Markt erwachsen geworden ist. Und erwachsen, wissen wir alle, wird man nicht von einem auf den anderen Tag, sondern das wächst. Und Zertifikate sind heute deutlich transparenter, besser vergleichbar und natürlich auch stärker reguliert als früher. Aber es hat sich auch die Nutzung verändert. Also viele Anleger setzen die Zertifikate heute gezielt als Baustein für Ertrag und Risikosteuerung ein und sehen dann auch den Mehrwert, wie eben auch schon angesprochen, diese Art von Produkten in sämtlichen Marktpositionen, Marktgelegenheiten einzusetzen. Für steigende Märkte, für fallende Märkte. Und das macht die Zertifikate so aus.
Du sagst es. Christian, du bekleidest ja den Zertifikatemarkt auch journalistisch, sowohl in Österreich als in Deutschland seit vielen Jahren. Wie hast du denn ganz konkret die Entwicklung in Österreich wahrgenommen?
Ja, genau. Ich habe ungefähr vor 20 Jahren angefangen, für Österreich über Zertifikate zu schreiben und habe am Anfang mir, klar, ich kam aus Deutschland und habe dann sozusagen den österreichischen Markt bearbeitet und mir ist am Anfang aufgefallen, dass das so eine Art zeitliche Diskrepanz irgendwo vorherrscht. Also sprich, der österreichische Markt bekam das so vor, als ob der dem Deutschen so ein paar Jahre hinterherhängt und zwar in Bezug auf das Wissen der Anleger. Also die Anleger wussten noch nicht so wirklich, was ist das überhaupt hier ein Zertifikat? Man musste sehr stark in die Grundlagen einsteigen, erklären, was ist überhaupt ein Bonuszertifikat, was ist ein Discount-Zertifikat, wo liegen die Unterschiede, warum gibt es da sowas wie eine Barriere und eben auch, worin liegen denn die Vorteile oder die Reize von Zertifikaten, gerade im Vergleich zu Aktien, im Vergleich zum Direktinvestment und sehr viel Aufklärungsarbeit anfangs. Das hat sich dann aber, ich würde sagen, im Lauf der letzten 2 Jahrzehnte doch ganz stark angenähert, dass jetzt Österreich eigentlich, was das Wissen betrifft, auf einem ähnlichen Stand ist mittlerweile. Das kommt natürlich zum einen ganz klar auch durch die Aufklärungsarbeit seitens der Medien, seitens des Verbandes, ja. Seitens der Emittenten auch. Das ist in Österreich sowieso zu beobachten, dass die Bindung der Anleger zu den Emittenten viel stärker ist als in Deutschland. Deutschland ist dafür mehr Wettbewerb. Die Leute, das sind viel mehr Selbstentscheider unterwegs. Die suchen sich ihre Produkte selber raus. Und in Österreich läuft dann doch viel mehr über den Bankberater und über die Kommunikation mit dem Emittenten. Was man auch sagen muss, vielleicht eins noch, in Österreich, es war ja sehr stark, auch wie Deutschland ganz früher, sehr stark getrieben durch diese typischen Bankprodukte. also Sparbuch, sage ich jetzt einfach mal, oder Festgeld. Und da musste man schon sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um die Leute dann zu überzeugen, Mensch, schaut euch doch auch mal Zertifikate an. Und ich glaube, da haben die Medien und hat auch der Verband des ZFA eine ganz gute Arbeit geleistet, um dieses Thema einfach in Österreich auch bekannter zu machen.
Ja, und dieses Thema Aufklärung, das hört ja eigentlich nie auf. Es gibt neue, junge Anleger, die dazukommen, die entweder über klassische Vertriebsbanken oder über Neobroker in den Markt kommen und sich einfach mal machen. Sind es 100 Euro mal im Discount-Zertifikat, einfach mal Erfahrung sammeln. Aber im Gespräch mit Freunden, Bekannten, wie auch immer, hast du immer, da gebe ich dir vollkommen recht, Christian, egal in welchem Land, Aufklärungsarbeit zu leisten zu Produkttypen, wie die sich in der jeweiligen Marktphase eignen. Natürlich hat der Regulator auch sein Übriges zugetan, um für Aufmerksamkeit zu den Produkten zu sorgen. Großes Thema auch in den vergangenen 20 Jahren, kann man schon sagen, rückwirkend war die zunehmende Regulierung strukturierter Produkte. Frank, wie hat sich die Regulatorik verändert und gibt es da Vorteile für den Anleger, wenn ich es mal so ketzerisch fragen darf?
Ja, natürlich gibt es dafür Vorteile, denn letztendlich hat die Branche auch, als sie begonnen hat, ausprobiert, welche Art von Produkten kommen gut am Markt an, was kann man für Kreationen im Zertifikatemantel darstellen. Und letztendlich hat sich das gemeinsam mit der Regulatorik entwickelt, dass man jetzt so eine Art Standardproduktkatalog hat, in dem sich unter anderem der Berater wiederfindet, der Anleger wiederfindet und auch die Medien wiederfinden. Und auch Standardisierung ist sehr wichtig, Automatisierung ist sehr wichtig. Und dadurch, dass man eine Regulatorik hat, weiß man aber auch genau, wie man diese Standardisierung aufbauen muss. Ob das jetzt diese sogenannten Beipackzettel sind, KIT oder BIP genannt, ob das die Risikozahlen sind, die mit einhergehen, das sind ja alles Verband, keine Erfindungen vom Verband, sondern das sind ja Vorgaben von der Regulatorik. Und das ist jetzt ein großer Vorteil. Das macht diese Art von Produkten auch vergleichbar. Ja. Nicht nur untereinander, auch sondern zu anderen Produkten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil der Regulatorik, den sich dann auch die Zertifikateanbieter hier zu eigen machen und dementsprechend darauf standardisierte Schulungsmaßnahmen und entsprechende Analysen fahren können.
Christian, glaubst du aus seiner Sicht, dass sich diese stärkere Regulierung auch dadurch, dass sich die Wahrnehmung von Zertifikaten allgemein verändert hat oder dann doch eher mehr durch die Banken?
Nee, also ich glaube schon auch, dass die Regulatorik da einen Teil dazu beigetragen hat. Also gerade was so die Themen Risiken betrifft und auch Kosten vor allem, da gibt es ja ganz klare Vorschriften, wie das in diesen sogenannten Basisinformationsblättern auszusehen hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch so ein Basisinformationsblatt noch nicht das Allheilmittel jetzt, um das Produkt zu verstehen. Also ich glaube, gerade wenn es um komplexere Produkte geht, braucht man da weiterhin viel Aufklärungsarbeit. Da sehe ich auch meine Rolle weiterhin. Meine Rolle ist eigentlich die, dem Anleger zu sagen, für welche Marktphase eignet sich denn welches Produkt am besten. Und das kann ich mir nicht aus einem Basisinformationsblatt rauslesen. Das ist einfach mal so. Gerade wenn es dann drum geht, wenn es dann um Hebelprodukte geht, spekulativere Produkte, wenn da irgendwelche Knockout-Barrieren eingezogen sind, wenn dann auch letztendlich ein Totalverlustrisiko in einem Produkt beinhaltet sein kann, ich glaube, da muss man ganz stark auch immer wieder darauf hinweisen und da reicht die Regulatorik nicht aus dafür.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Frank, das ZFA, wenn ich recht informiert bin, veröffentlicht ja auch Marktstatistiken und Risikoindikatoren. Mhm. Sind die denn für die Transparenzinitiative, wenn ich sagen kann, in diesem Bereich besonders wichtig dann?
Gut, letztendlich die Zahlen, die wir veröffentlichen, dienen ja eher dazu, zur Einordnung, wie groß ein Zertifikatemarkt in Österreich generell ist. Dann auch die Aufteilung selber, wie viel Volumen in Kapitalschutzprodukten sind, das also Produkte, die vollständigen Kapitalschutz am Laufzeitende haben, wie viel in Produkten mit bedingtem Kapitalschutz sind, also sowas wie Bonuszertifikate und Aktienanleihen in dem Fall. Und darüber hinaus haben wir jetzt ähnlich wie der Deutsche Verband seit ein, zwei Quartalen den Risikoindikator veröffentlicht, der für die gesamte volumensgewichtete Volumina der ausstehenden Zertifikate in Österreich gilt. Denn wir wissen, wenn wir so eine Art von Risikoparameter haben von 1 bis 7, das ist so quasi die nach oben begrenzte Richterskala für die entsprechenden Zertifikate, ist 7 das höchste Risiko, 1 ist das geringste Risiko. Und viele Beteiligten waren doch überrascht, dass dann der durchschnittliche Risikoindikator doch der deutlich unter 3 liegt, nämlich so bei 2,7, so genau 2,69, in Deutschland im Übrigen ähnlich. Und das zeigt doch, dass das Investment in diese Produktwelt mit deutlich geringerem Risiko behaftet ist als ein Direktinvestment in Aktien.
Ja, das ist interessant.
Und das ist auch der Vorteil von diesen Art von Produkten, dass man sie eben auch als Risikosteuerung beimischen kann. Und das ist etwas, was wir uns jetzt mit diesem sogenannten Risikoindikatorausweis mal plakativ gemacht haben. Das werden wir quartalsweise veröffentlichen, um hier dann auch eine Tendenz mitgeben zu können, dass man sieht, wie sich die Risikostruktur im Kapitalmarkt der strukturierten Produkte verändert.
Ja, Frank, jetzt lass uns über die Grenze hinaus blicken. Jetzt gar nicht aus deiner Sicht als Vertriebsmitarbeiter, sondern als ZFA-Vorstandsvorsitzender und du bist auch Teil der EUSIPA. Wenn man Österreich mit Deutschland und der Schweiz vergleicht, gibt es lokale Besonderheiten deiner Meinung nach?
Die gibt's schon. Also der österreichische Markt ist traditionell ein Sparermarkt. Und da ist es halt die Aufgabe von vielen von Banken, von Politik, von Medien und auch von uns als Verband, den Österreicher davon zu überzeugen, dass ein gewisser Anteil in Wertpapieren sinnvoll angelegt ist, um nicht nur persönliches Vermögen aufzubauen, sondern auch für die Altersvorsorge hier entsprechend vorzusorgen. Und da ist in Österreich zu erkennen, dass es doch einen sehr, sehr höheren Anteil an Kapitalschutzprodukten gibt. Also der Österreicher ist konservativer in seiner Veranlagung, als es der Deutsche ist. Und deutlich sieht man es natürlich auch in der Schweiz. Es ist natürlich der Markt in der Schweiz ganz anders strukturiert. Dort gibt es zahlreiche Vermögensverwalter, die strukturierte Produkte einsetzen. Der Markt ist deutlich größer dort als in Deutschland und Österreich zusammen. Aber dennoch auch der österreichische Markt mit 18 Milliarden ausstehenden Volumen ist im Gegensatz zum deutschen Markt, der hier um die 105 Milliarden ausstehend hat, sehr gut repräsentiert. Das heißt, wir haben hier doch die Zeichen, dass der Österreicher erkennt, in Wertpapiere zu investieren. Und das ist auch unser Credo. Invest and stay invest. Denn das Wichtige ist, dass man in Aktien, in Wertpapiere investiert, langfristig auch investiert bleibt. Und Zertifikate sind dazu geeignet, im Depot dann die gewissen Pfeffer, die gewisse Würze dazu zu bringen.
Christian, du hast gesagt, du hast ursprünglich angefangen, für den deutschen Markt zu schreiben, kennst aber jetzt Österreich mittlerweile auch seit mehr als 10 Jahren super gut. Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach das Anlegerverhalten österreichischer Anleger von den deutschen Anlegern?
Ja, also um es auch vielleicht auf einen einfachen Nenner zu bringen, muss man schon sagen, deutsche Anleger machen viel mehr selbst. Also hast du viel mehr Selbstentscheider. Die österreichischen Anleger lassen sich dann gerne begleiten vom Bankberater letztendlich. Das ist vielleicht aber auch, also natürlich lässt sich das nicht pauschalieren, es gilt aber schon, so eine gewisse Grundtendenz kannst du schon erkennen. In Deutschland, es liegt einfach daran, in Deutschland die Direktbanken, Online-Broker und auch die Börsenplätze, die du da zur Auswahl hast, eine viel größere Rolle spielen. Du hast viel mehr Möglichkeiten zu agieren. Deswegen kommt es eben auch dazu, dass dann die deutschen Anleger auch sich ganz genau informieren über die Laufzeiten, über die Barrieren, wie weit sind die entfernt und so weiter. Und der Österreicher geht vielleicht dann doch mal lieber zu seinem Bankberater und lässt sich das von ihm erklären. Das ist so mal grundsätzlich zu sagen. Dadurch ist es aber auch so vielleicht, wenn man so betrachten möchte, dass in Österreich das Zertifikat eigentlich mehr den Charakter eines, sie werden eher als Teil der Geldanlage gesehen. Und in Deutschland hast du halt schon eher vielleicht diesen spekulativen Charakter in vielen Zertifikaten. Wobei es auch in Österreich, muss man auch sagen, einen gewissen Anteil gibt von sehr, sehr spekulativen Anlegern. Gibt es auch. Also es ist in beides vertreten. Vielleicht eines noch muss man natürlich, wenn man jetzt auf den Markt draufblickt, hat auch Frank auch schon gesagt, der österreichische Markt ist viel, viel kleiner als der deutsche Markt, gemessen am investierten Volumen. Aber wenn man das mal auf die Einwohnerzahl runterbricht, das ist eine schöne Zahl, die ich immer wieder gern nenne. In Deutschland ist es so, dass ungefähr der Einwohner rechnerisch 1.250 Euro in Zertifikaten angelegt hat. Und in Österreich sind es 1.930 Euro pro Einwohner. Also sprich, so gesehen ist da vielleicht schon eine ganz schöne Marktdurchdringung erreicht worden mittlerweile.
Das ist sehr interessant. Frank, Deutschland ist ja ein deutlich größerer Markt. Die Schweiz, hast du selbst gesagt, gilt besonders etabliert für strukturierte Produkte für Vermögensverwalter. Wo steht denn Österreich dazwischen?
Ich denke, dass im österreichischen Markt hier noch viel Potenzial ist, auch strukturierte Produkte in Vermögensverwaltungen einzusetzen. Die Schweiz macht's vor. Es ist dort Common Sense, dass hier entsprechende Produkte in der Vermögensverwaltung bei einzelnen Asset Managern eingesetzt werden. Das sind Tendenzen, die ich in Österreich noch nicht so stark sehe und würde mir das natürlich für den Markt wünschen. Ansonsten ist der Markt, wie auch schon oft besprochen, eher ein Beratermarkt in Österreich. Da würde ich mir wünschen, dass auch Vermögensverwalter und entsprechende Asset Manager hier strukturierte Produkte noch mehr einsetzen. Die Schweiz macht's vor. Hier sind natürlich eine hohe Bedeutung von Vertrauen und wachsender Bedarf an Finanzwissen auch wichtig, dass man das gut übermittelt. Aber Deutschland ist hier mehr oder weniger auch Vorreiter. Hier gibt es auch viele Privatbanken und auch Selbstentscheider, die strukturierten Produkte noch einsetzen. Da würde ich Österreich noch wünschen, dass es ein bisschen mehr wird.
Aus der journalistischen Brille, Christian, was fällt dir denn im Vergleich Österreich-Deutschland besonders auf? Du hast angesprochen, das ist eher ein Beratermarkt. Lass uns einsteigen. Denkst du, das wird sich ändern, dahingehend, dass es mehr Neobroker gibt, dass sich die Generation verjüngt, dass es sich dort auch ein Shift im Anlageverhalten und Tradingverhalten widerspiegeln wird?
Also davon bin ich überzeugt, ja. Wenn man vor allem die Vergangenheit betrachtet, hat sich eigentlich vieles, was in Deutschland passiert ist, mit ein paar Jahren Verspätung dann auch in Österreich gezeigt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir in so eine Richtung gehen. Im Moment ist es noch so, das bringt der Beratermarkt natürlich mit sich, dass Anlageprodukte im Vordergrund stehen, ganz stark Kapitalschutzprodukte, Bonuszertifikate, Expressstrukturen, Aktienanleihen auch und Zinsprodukte. Das sind halt Produkte, wo man schon eine bestimmte Markterwartung mitbringt, aber die ist auch oft dann im Gespräch mit dem Bankberater dann vorgegeben. Da ist es dann eben so, was die Produkte betrifft, muss der Markt nicht unbedingt stark steigen. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ja. Da reicht es auch schon eine schöne Seitwärtsbewegung aus. Und in Deutschland hast du halt viel mehr die ganze Bandbreite. Die Hebelprodukte sind viel stärker vertreten, was eben auch in den Vertriebswegen liegt. Ich glaube, das haben wir auch schon zur Genüge jetzt angesprochen mit den Online-Brokern und Börsenplätzen mit der größeren Auswahl. Und ja, also in ich glaube, man kann beides hat eine Berechtigung, also sowohl dieser bankberatergetriebene Markt mit den Anlageprodukten als auch der Selbstentscheidermarkt mit den Hebelprodukten. Idealerweise gibt es eine Kombination aus beidem und ich glaube schon, dass sich da die Märkte auch weiter annähern werden.
Ja, und gerade wenn du sagst, das ist Geldanlage, dann ist man bisher für eine Geldberatung, für eine Anlageberatung auch in die Bank gegangen. Und da macht es für so ein langfristiges, überwiegend langfristiges, dann vielleicht noch kapitalschutzgarantiertes Produkt, geschütztes Produkt, Entschuldigung, natürlich auch Sinn, das über die Vertriebswege zu machen. Frank, ich darf die Frage gern beantworten aus deiner Unicredit als auch aus der Verbandsbrille. Siehst du denn einen gewissen Home-Bias in Österreich? Gibt es eine besondere Nähe zu österreichischen Basiswerten, heimischen Emittenten oder anderen bekannten Marken, so wie man es aus jedem lokalen Markt im Prinzip kennt? Oder ist es da eine besondere Aufgeschlossenheit?
Nee, in der Tat. Also letztendlich ist es so, das merken wir auch, dass in den Produktausgestaltungen beziehungsweise in der Nachfrage beim Kunden und in der Beratung Aktien wie Wienerberger, OMV oder Erste Group, das sind Namen, die auch jedem Österreicher geläufig sind und damit tut er sich natürlich einfacher, diese einzuschätzen. Im Zweifel arbeitet man selber dort oder hat Bekannte oder Verwandte, die dort arbeiten. Ähnlich ist es in München mit BMW oder Porsche in Stuttgart. Also letztendlich ist das, der Home Bias ist in jedem Land vorhanden und man tut sich halt einfacher mit Dingen, die man kennt und traut sich dadurch dann auch in den Wertpapiermarkt zu investieren. Aber wichtig, ein Home Bias kann ein Einstieg sein, ersetzt aber keine Diversifikation. Das heißt, man muss halt schauen, dass man sein Depot diversifiziert und da können heimische Werte dazu beitragen, aber sie sollten nicht alleine stehen.
Absolut. Frank, viele Anleger verbinden ja Zertifikate immer noch mit kurzfristiger Spekulation. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, es gibt überwiegend in Österreich einen kapitalgeschützten Beratungsmarkt. Jetzt die kurzfristige Spekulation auf der anderen Seite. Ist das zu kurz gedacht?
Ja, denn das Kurzfristige dient ja sehr oft dazu, im Depot eine Optimierung in eine oder andere Richtung reinzubringen oder ein Depot sehr kurzfristig auf Marktbewegungen einzusortieren, ob das jetzt geopolitisch ist, ob das währungspolitisch ist, ob das regional ist. Aber letztendlich, wenn man mittelfristig oder langfristig investieren will, sollte man eher auf die Megatrends setzen. Die können dann auch letztendlich basiswertgetriebene Megatrends sein, wie Longevity oder Smart Defense, teilweise auch Health und Water-Themen. Das sind alles Sachen, die man entsprechend auch im Zertifikatemantel abbilden kann, indem man dort auf Indizes setzt, die dies abbilden. Aber wichtig ist auch die Mischung von den Anlagehorizonten. Ich kann Aktienanleihen mit einem Jahr Laufzeit wählen, ich kann Expressstrukturen mit 4 Jahren Laufzeit wählen. Ich habe Kapitalschutzprodukte, die starten bei 4 Jahre, gehen bis hin zu 7 Jahre oder länger. Ich kann das Ganze auch mit inflationsgeschützten Anleihen darstellen. Da sind die Laufzeiten zwischen 5 und 7 Jahre. Also der mittelfristige Horizont spielt hier bei der Beratung eine größere Rolle. Und der kurzfristige, und wenn wir aus der Beratung sehen, kurzfristig ist ja dann eher ein Jahr, im kurzfristigen Segment spielen eher die Aktienanleihen und Expresszertifikate eine Rolle, um hier eine Portfoliooptimierung aufzubauen.
Ja, Frank, zurück zum ZFA. Ihr versteht euch, das Forum versteht sich als Wissensvermittler, so wie es ja nicht nur eine Verbands- und Lobbyarbeit ist, sondern du hast vorhin gesagt, eingangs gesagt, investiert sehr stark in Aufklärung, Transparenz. Und vermutlich jetzt eine Frage, die nicht nur in puncto Österreich trifft. Warum ist Finanzbildung in kurzen Sätzen so wichtig?
Wie in jedem Thema, in dem man sich bildet, fühlt man sich wohl. Und je wohler man sich fühlt, desto sicherer agiert man. Und ob das beim Kochen ist und ich habe 3-4 Mal ein Rührei gebraten, dann weiß ich genau, dass ich da nicht zu viel Salz reintun soll. Und genau das Gleiche gibt's beim Depot. Je mehr Erfahrung man hat und je mehr man Kochbücher liest oder journalistische Ausprägungen in die Medien liest vom Christian und von anderen, je mehr man sich selber miteinander mit dem Thema auseinandersetzt, desto eher entscheidet man dann auch, in solche Papiere zu investieren. Und dazu ist natürlich der Verband wichtig, der nicht nur den Berater schult oder dem Berater das mitgibt, sondern auch der Emittent wichtig. Denn alle müssen hier und alle Berater müssen natürlich wissen, wenn sie mit dem Kunden sprechen, von was sie sprechen und dass sie Kunden ein gutes Gefühl geben, in Wertpapiere zu investieren.
Christian, du bist Journalist, du liest viel, du siehst, was andere auch schreiben, neben dem natürlich, was du schreibst. Aber deiner Meinung nach in 2 kurzen Sätzen, warum sollen denn strukturierte Produkte generell für den Vermögensaufbau und eine Altersvorsorge Rolle spielen? Warum kann man nie zu früh damit beginnen? Oder warum ist es umgekehrt auch nie zu spät, damit anzufangen?
Ja, also man sollte auf jeden Fall so früh anfangen wie möglich. Allein schon wegen dem Zinseszinseffekt, den ja jeder kennt. Je früher du anfängst, umso größer ist halt im Endeffekt auch das Vermögen, das du aufbauen kannst. Und strukturierte Wertpapiere ist einfach eine sehr, sehr sinnvolle Beimischung, weil du mit strukturierten Wertpapieren richtig eingesetzt halt auch dein Risiko reduzieren kannst des Portfolios. Du kannst zum einen aber auch die Rendite optimieren. Du kannst beides verbinden. Renditeoptimierung und gleichzeitig Risikoreduzierung. Musst du halt auch dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dich vielleicht mal einlesen. Es gibt auch Bücher zu dem Thema. Und es ist für mich ein unverzichtbarer Bestandteil, gleichzeitig aber auch natürlich nicht der alleinige Bestandteil. Also ich glaube, es muss eine Mischung sein aus allem, aus vielem. Aktien, glaube ich, ist ja ganz klar, dass man da eine Grundbaustein haben sollte. Aber eben auch Zertifikate als Beimischung, ganz, ganz wichtig.
Ja, Christian, Frage an dich als Juryvorsitzender, der Beratungsmarkt in Österreich ist ja typischerweise, oder wie in jedem Land, ist ja ein Primärmarkt. Ja, es wird während der Zeichnungsfrist, finden Umsätze statt. Spielen da moderne Handelsplätze für einen Sekundärmarkt, so wie beispielsweise Getex, Klammer zu, auch eine Rolle, oder ist es sehr stark wirklich Primärmarkt fokussiert?
Ich glaube, da müssen wir an Frank fragen.
Frank, du darfst auch gern reingrätschen.
Ich denke, das ist beides. Denn der erste Schritt ist natürlich, dass die Produkte entsprechend mittels der Beratung in die Depots der Kunden kommen. Aber ganz wichtig bei Zertifikaten ist natürlich, dass diese Produkte einen Sekundärmarkt haben. Das heißt, die können jederzeit auch vor Fälligkeit gekauft und verkauft werden. Dazu verpflichten sich alle Emittenten. Und die Emittenten nutzen da sehr stark natürlich die Börsen. Und Getex ist ja dankenswerterweise auch ein Sponsor des Zertifikateforums Österreich. Und nicht umsonst seid ihr das, denn ihr wisst, dass viele der Produkte von den Emittenten auch auf eurer Handelsplattform gehandelt werden. Und ihr seht an den Umsätzen ja auch immer viele Sekundärmarktumsätze, nicht nur in Hebelprodukten, sondern auch in Anlageprodukten. Denn auch Anlageprodukten können ja während der Laufzeit Kursschwankungen haben, die in die eine oder andere Richtung gehen. So kann man entweder günstiger nachkaufen oder mit Gewinn verkaufen und das schon vor Laufzeitende. Und dazu braucht man Börsen.
Ja, aber das ist, danke dir, das hättest du nicht sagen müssen. Es freut mich natürlich umso herzlicher, Frank. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und wenn ihr das hört, ist es natürlich auch mega wichtig, dass ihr nicht zum einen ein tägliches Update eures Depots zu den marktaktuellen Kursen sehen könnt und es in eurer Depotausstellung wiederfindet, sondern solltet ihr wirklich mal auch im Vermögensaufbau kurzfristige Liquidität benötigen, habt ihr die Börsen täglich. Abschlussfrage an euch beiden. Ich könnte noch ewig lang weiter plauschen. Wenn wir uns zum 25-jährigen Jubiläum wieder treffen würden, was sollte sich im österreichischen Zertifikatemarkt bis dahin verändert haben?
Ich würde mir wünschen, dass die Zertifikate noch selbstverständlicher als Baustein der modernen Geldanlage verstanden werden und nicht nur als Nischenprodukt. Und wichtig weiterhin ist, dass Finanzwissen, Wertpapierkultur und Transparenz weiter zunehmen. Und wenn mehr Anleger verstehen, welche Produkte mit welchem Ziel zu ihrem Risiko passen, dann hat sich der Markt richtig weiterentwickelt und dann werden wir auch ein höheres Volumen sehen und mindestens 20 Milliarden groß sein.
Ja, ich würde mir nicht drei Dinge gern wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Zertifikate noch viel, viel stärker nach ihrem Nutzen beurteilt werden in Zukunft in Österreich. Nicht pauschal als defensiv oder als offensiv einfach abzutun, sondern das sind halt einfach Produkte für bestimmte Marktszenarien. Das wäre für mich persönlich ein sehr, sehr großer Wunsch. Das ist auch genau das, was ich versuche in meiner journalistischen Arbeit umzusetzen. Anleger sollten zweitens, finde ich, besser in der Lage sein, Produkte zu finden. Es geht schon viel in diese Richtung, aber es geht halt auch um bessere Sortiermöglichkeiten, was das Risiko betrifft, Barrieren, Laufzeiten und so weiter und so fort. Und natürlich auch, was Frank gesagt hat, ich finde, Zertifikate sollten, das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt, sollten ein noch stärkerer Teil oder überhaupt ein stärkerer Teil einer normalen Wertpapierkultur werden, dass man das einfach als selbstverständlich betrachtet, dass man eben neben Aktien, neben ETFs, neben Fonds auch die Zertifikate mit ins Boot holt, um sich eben auch ein schönes gesamtheitliches Depot aufzubauen.
Du, Christian, das nehme ich und Frank, das nehme ich mir gerne mit, denn mir liegt es auch sehr dran, so eine Art Markterwartungsfinder zu bauen oder zur Verfügung zu stellen, weil nur so, man kommt ja traditionell, wie du gesagt hast, Frank, man hat einen Home-Bias, man hat einen Bias auf irgendeine Aktie, ob da jemand arbeitet oder ob man die geil findet, was auch immer. So, darüber komme ich, habe einen Anlagehorizont, wie viel Verlust will ich einkalkulieren, bam, und los geht's, hier sind drei Produkte. Ja, also das nehme ich mir als Hausaufgabe mit, das finde ich cool. Daran möchte ich den ZFA und den österreichischen Markt unterstützen. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das Interview an dieser Stelle.
Danke, Lars, für die Einladung.
Vielen Dank an euch beide.
Risiko.
Danger.
Die Getex Risk Indizes.
So, Risiko. Die Getex Risk Indikatoren möchte ich mit euch weiter unter die Lupe nehmen. Zuvor ein Blick über den Teich zum CNN Fear and Greed Index, der seit der letzten Episode, Trommelwirbel, unverändert bei 62 im Greed-Modus ist. Schauen wir uns den langfristigen Getex Euro-Risk-Indikator an. Der ist eigentlich den Mai über konstant im positiven Bereich gewesen. So und circa bei zwischen 0,3, 0,4. Aber konstant, ganz egal, was der Markt gemacht hat, wie volatil der Euro-Stocks, der DAX als zugrunde liegende Referenzwerte waren. Ihr habt nie verkauft. Den letzten Verkauf, also ein Verkaufssignal, gab es am Ende des 18. März, also Montagabend, gab es ein Verkaufssignal. Aber ansonsten, überraschenderweise, erfreulicherweise, durchweg positiv. Das heißt, hier ist Vertrauen zurückgekommen. Der langfristige US-Indikator auf amerikanische Basiswerte zeigt mir zwar auch Levels an, die im bisschen unter 0,30 liegen, also immer noch im moderaten Kauf, im moderaten Long-Bereich, long ausgerichtete Trades von euch. Der wurde allerdings etwas später aufgebaut und die Position hat sich von neutral auf eben diesen positiven Kaufbereich 0,3 erst am 12. Mai verschoben. Also bis dahin war es deutlich unruhiger, aber jetzt habt ihr wirklich Vertrauen, langfristiges Vertrauen mit den entsprechenden Produkten in die Märkte gefasst. Das freut mich sehr und mir macht es weiterhin Spaß, für euch die Riskindikatoren unter die Lupe zu nehmen.
Inside GetEx.
Inside GetEx, was gibt's sonst noch so Neues? Die aktuelle BSW-Umfrage bzw. die Ergebnisse der BSW-Umfrage sind draußen. Danke an dieser Stelle, dass über 2000 Nutzer der GetEx-Webseite mitgemacht haben. Die Frage hieß, kennen und nutzt ihr die standardisierten Basisinformationsblätter, BIPs, KITS oder wie sie auch immer heißen, beim Kauf von Finanzprodukten? Frank, du hattest es auch schon angesprochen und das überraschende Ergebnis ist, ich kenne die BIPs, nutze sie aber nicht, haben 48% zugestimmt, 20% ist den BIPs nicht mal bekannt und der Rest informiert sich regelmäßig mit Produktinformationsblättern. Also der Inhalt ist zwar vorgegeben, aber vielleicht kann man das an der einen oder anderen Stelle, liebe Emittenten, noch etwas deutlicher platzieren, hervorheben und im Vertrieb wird es ja sowieso schon eingesetzt. Was gibt's sonst noch so Neues? Am 21.05. ist der DZB-Branchentreff in Berlin. Dann haben wir als nächstes 24.05. Frank Weingartz, das ist, und Christian Scheidt, das ist nämlich die Deadline, auf die es ankommt, damit ihr eure Stimme an den Mikrofonen, an den Kopfhörern, Entschuldigung, für die Zertifikate Awards Austria abgeben könnt. Also hier stimmt ihr ab über den besten Emittenten, die beste Emittentin auf der GetEx-Webseite oder direkt über zertifikateforum.at. Der Sieger fürs beste Produkt und der besten Emittentin wird dann am 11.06. im Rahmen einer Gala in Wien bekannt gegeben. Kommender Montag, 25.05. ist Pfingstmontag. An diesem Tag solltet ihr Langeweile haben oder Opportunitäten im Markt sehen, sind unsere Handelssysteme auch für euch wieder scharf geschaltet. Ihr könnt also handeln. Und was haben wir sonst noch? Der Deutsche Zertifikatepreis hat auch eine Publikumsumfrage draußen. Diese läuft vom 1. Juni, die fängt bald an, 1. Juni bis 31. Juli. Ich nehme an, da kann man wie immer ein iPhone gewinnen. Also insofern, das war's von den Meldungen.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, jetzt wird's persönlich. Frank, Christian, ihr seid zum ersten Mal im Podcast. Tut mir leid, da muss jeder durch. Abwechselnd 5 schnelle Ja-Nein-Fragen an euch. Nicht lang schnacken, feuerfrei, raus damit. Frank, Katze oder Hund?
Katze.
Christian, Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch.
Frank, Sneaker oder Lederschuhe?
Sneaker.
Christian, Wandern oder Radfahren?
Radfahren.
Frank, Schoko oder Vanillepudding?
Vanillepudding.
Christian, Bier oder Wein?
Wein.
Franke, damals.
Na sicher.
Frank, Ketchup oder Mayo?
Beides und das mit Zwiebel.
Christian, Obst oder Gemüse?
Oh, Gemüse.
Frank, Müsli oder Cornflakes?
Müsli.
Christian, Buch oder Hörbuch?
Buch.
Ich danke euch ganz herzlich für diese persönlichen Einblicke.
Danke. Gerne.
Dankeschön. Und ich freue mich jetzt nächste Woche in Belgien wieder meine Pommes rot-weiß mit Zwiebeln zu essen. Soße Spezial heißt die.
Muss ich auch mal probieren.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch? Ich habe eine Idee, was in der nächsten Episode am Mittwoch, den 2.6. für euch aufs Tablett kommt. Ich verrate es noch nicht, aber ja, es wird schon wieder cool werden. Denn es ist zumindest der Tag des JP Morgenlaufs. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf euch und euer Depot auf. Schickt mir eure 5-Sterne-Bewertung oder Kommentare, was besser gemacht werden kann. Ich danke fürs Zuhören. Servus, arrivederci, tschüss, ciao. Bis dahin, euer Lars.
Papa.
Oh, genau. Und Servus, Papa.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen, kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbewertungen.
Abbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.